Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Analogien, Bilder, Symbole, biblische Texte verstehen. Biblische Prophetie ist voller Bilder und Symbole. Doch um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie im biblischen Kontext deuten. Ein Schlüssel dazu liegt im Alten Testament, insbesondere in der Genesis. In den kommenden Wochen tauchen wir tief in die Welt der Prophetie ein, entschlüsseln zentrale Aspekte und sprechen über die Bedeutung eines klaren Verständnisses. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir uns miteinander über die Lektionsbetrachtung der vergangenen Woche unterhalten wollen. Der Titel ist Grundlagen der Prophetie. Wir werden uns in verschiedenen Abschnitten der Heiligen Schrift bewegen und versuchen hier herauszufinden, weit uns das hilft, Prophetie besser zu verstehen. Ich freue mich, dass ihr hier vor Ort bei mir seid. Zu meiner Linken die Rebecca und der Thomas und die Sarah zu meiner Rechten. Dankeschön, dass ihr mit dabei seid und mir als Gesprächspartner zur Seite steht. Bevor wir beginnen, möchte ich ein Gebet sprechen. Dann steigen wir ein. Unser lieber himmlischer Vater, danke, Herr, dass wir in deinem Wort so viele spannende Kapitel haben, so viel Interessantes, das uns zum tiefer Nachgraben auch anleitet, das uns herausfordert, das von uns verlangt, dass wir die Bibel nicht einfach nur oberflächlich lesen, sondern dass wir wirklich umfassend uns informieren und versuchen herauszufinden, in dem Fall auch, wie wir die Prophetie recht verstehen können. Begleite uns bitte, wenn wir jetzt gewisse Streiflichter in der Bibel anschauen werden, wenn wir uns an verschiedenen Stellen bewegen, um dem Ganzen etwas mehr auch auf den Grund zu gehen. Amen.
Amen. Amen.
Die Grundlagen der Prophetie. Bei Prophetie denkt man ja schnell an Daniel und Offenbarung, aber es gibt ja auch viele andere Kapitel in der Bibel, die zum Beispiel Visionen oder Träume beinhalten. Mich würde interessieren, wenn ihr euch in irgendeinen Traum und irgendeine Vision eines der biblischen Propheten hineinbegeben dürftet, um das selbst mal mitzuerleben, was dort gezeigt wird. Wo würdet ihr gerne reingehen? Was würde euch besonders interessieren?
Ich denke, ich würde sehr gerne hineinschauen in Offenbarung 21, wo die neue Erde dargestellt wird.
Ja.
Oft ist es ja so, dass bei Visionen die Menschen sich fürchten, die das erleben, die das sehen oder sogar niederfallen, schwach werden, krank werden. Ich stelle mir aber vor, wenn man die neue Erde sieht, in einer prophetischen Schau, dann wird man getröstet und die Sehnsucht wird vergrößert, auch dorthin zu gelangen.
Da hast du eine tolle Vision ausgesucht, ja. Das gute Ende anschauen.
Ja, ich glaube, für mich wäre es auch spannend, die ganze Geschichte, die Daniel gesehen hat, vor Augen wirklich auch zu haben und da einzusteigen, um das besser zu verstehen und vor allem dann auch, wenn man an Daniel 2 denkt, wo dann am Ende dieser Berg steht, also wie das wirklich aussieht und was das für eine Auswirkung auch hat. Das war schon spannend, ja.
Genau, ja. Also ich hatte auch zuerst daran gedacht, wie du, Sarah, das Ende zu sehen. Aber ich denke auch gerade in Daniel Kapitel 11, wo ja noch so manche Fragen offen sind, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und vor allem dann hätte ich gleich mal nachgefragt, du, was bedeutet das denn jetzt, dieses Symbol oder dieser König oder was der da macht? Wie soll man das jetzt verstehen? Weil wir ja heute schon zurückblicken können auf die Geschichte. Daniel hatte damals noch die Zukunft vor sich.
Das ist auch so ein Punkt, gerade bei den leichteren Visionen Daniels, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, da haben wir gleich, oder Daniel 9 ist eine ganze Auslegung, da haben wir gleich auch Auslegungen mit dazu, wo es ja eigentlich eh schon recht leicht zu verstehen ist. Und bei 11, da hätten wir gerne eine Auslegung, wo es nicht so leicht zu verstehen ist. Ich würde zum Beispiel auch gerne reingehen in Daniel 7. Ich würde gerne wissen, wie das vierte Tier wirklich aussieht. Das würde mich sehr interessieren. Wir wissen, es ist schrecklich, es ist brutal, wir wissen nicht, wie es aussieht. Ja. Und ich würde auch mir wünschen, noch so manches Detail zu erhaschen, das mir hilft, die Prophetie noch besser zu verstehen. Da wären wir auch schon bei meiner nächsten Frage, die ich an euch habe. Wir haben ja gewisse Dinge, die uns gezeigt werden. In Daniel, in der Offenbarung, an anderen Stellen. Und dazwischen gibt es eben gewisse Lücken. Es gibt Bereiche, wo wir uns vielleicht wünschen würden, da wäre auch noch etwas gezeigt worden, aber es ist nicht da. Was glaubt ihr, warum Gott uns überhaupt etwas über die Zukunft sagt? Und warum er uns dann aber manchmal so vor so manche Fragezeichen stellt und einfach eine Lücke lässt?
Das erinnert mich an das, was Jesus seinen Jüngern sagt, wo er das andeutet und sagt, das habe ich euch gesagt, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Also zum einen schon ist das, was gegeben wird, ja schon faszinierend. Das deutet ja auch hauptsächlich auf den Messias hin, gerade Daniel 9 zum Beispiel, ja. Und wir können sehen und erkennen, das hat sich tatsächlich genau erfüllt. Und das soll unseren Glauben auch stärken darin, dass das Wort von Gott kommt, dass es Gott gibt, dass Gott sich offenbart, dass Gott die Zukunft kennt. Und ja, das müssen wir ihnen überlassen, warum er nicht noch mehr offenbart hat. Ja. Mhm.
Ein Grund könnte auf jeden Fall sein, dass es zu schwer für uns zu tragen ist. Mhm. Manchmal ist es auch gut, nicht alles zu wissen, was passieren wird. Man macht sich weniger Sorgen oder weniger Gedanken darüber. Man vertraut vielleicht auch mehr. Das könnte ein Grund sein. Ne?
Von Johannes 16, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber wir können das jetzt noch nicht ertragen. Ja. Ja. Mhm.
Alles hat seine Zeit. Er weiß, was er offenbart hat und was er nicht offenbart hat. Mhm. Und das, was er offenbart hat, soll uns helfen, unseren Glauben zu vertiefen, zu vertrauen und überhaupt als Christ das Leben mit offenen Fragen, das hat seinen Stellenwert im Christenleben.
Ich frage jetzt mal andersrum. Was glaubt ihr, was es mit eurem Glauben machen würde oder wie euer Glaube aussähe, wenn es die biblische Prophetie nicht geben würde? Gerade Daniel, die Offenbarung, apokalyptische Prophetie. Was würde das mit eurem Glauben wohl machen? Was wäre anders?
Also es würde schon was ganz Wichtiges fehlen, würde ich sagen. Weil es ja gerade auch mit einem Aspekt ist, der jetzt im Vergleich zu anderen Religionen, die es gibt, Weltreligion, Islam und so weiter, das ist, was auch die Bibel so besonders macht und auch unterscheidet von anderen heiligen Büchern, die es da gibt. Dass wir eben tatsächlich Prophetie darin haben, die sich im Laufe der Geschichte auch so erfüllt hat. Und dadurch auch eine gewisse Bestätigung ist. Mhm. Natürlich ist der Glaube dann wieder viel mehr, weil der Glaube ja in eine persönliche Beziehung hineinführt und nicht nur auf der intellektuellen Ebene beruht. Aber es wäre ein wichtiger Aspekt, der fehlen würde.
Könnte man sagen, es ist schon ein Glaubensanker auch, der Halt gibt, ja?
Natürlich auch, ja. Mhm.
Vor allem auch Hoffnung. Mhm. Weil ohne eine Zukunftsperspektive ist es auch schwer, Hoffnung zu haben. Und Hoffnung ist ja etwas sehr Grundsätzliches im Glauben, das wir auch brauchen, ne? Mhm.
Ich denke eben dadurch, dass Jesus in so vielen Einzelheiten schon vorhergesagt wurde im Alten Testament, das ist eine enorme Glaubensstütze und wie sich das erfüllt hat. Und das haben wir ja bei keinem anderen Religionsgründer. Niemand wusste, dass Buddha auf die Welt kommen wird. Niemand wusste, dass Mohammed auf die Welt kommen wird. Richtig. Und bei Jesus Christus ist so viel vorhergesagt. Und das ist jetzt so ähnlich auch, was du angedeutet hast. Das ist so eine objektive Sache. Egal, ob es mich gibt oder nicht, diese Prophezeiung hat es gegeben und sie hat sich erfüllt. Und dazu kommt dann noch diese persönliche Seite, die Erfahrungen, wenn man sein Leben Gott übergibt, die persönlichen Erfahrungen und wie sich das verbindet. Ich sag mal, dieses Objektive mit dem Subjektiven in Verbindung, das soll uns so viel Glaubenshalt geben, dass wir es bis zum Ende so unseren Glauben halten und treu bleiben, bis Jesus wiederkommt und er uns dann nimmt. Mhm. Und da spielt eigentlich die Prophetie und vor allem eben auch diese messianischen Prophezeiungen schon eine sehr große Rolle.
Du sprichst jetzt gerade die Prophetie an, die sich schon erfüllt hat, zum Beispiel im Leben Jesu Christi. Wir können also sehen, da wurde etwas vorhergesagt, Jahrhunderte vorher, und jetzt erfüllt sich das tatsächlich so. Mhm. Das bedeutet natürlich auch, die Schriften, die jetzt vielleicht außerhalb von Daniel, von Offenbarung, von Jesaja 53 und so weiter zu finden sind, wir vertrauen denen ja auch mehr, weil wir wissen, da haben wir überall so kleine, so Perlen drin, der prophetischen Vorhersage, die schon erfüllt sind. Dann wird auch das andere, was dort steht, genauso glaubwürdig sein. Und wenn es nichts über die Zukunft aussagt, sondern über Gottes Wesen und Charakter. Also ich muss auch gestehen, ohne die biblische Prophetie wäre ich vermutlich an manchen Punkten meines Lebens sehr ins Wanken geraten, wo ich mir gerade die biblische Prophetie in Erinnerung gerufen habe, wo so sicher und zuverlässig von Gott bewiesen wird, ich bin da und ich kümmere mich. Das finde ich, halte es für sehr, sehr wichtig.
Ganz klar. Und vielleicht noch als Ergänzung, das ist gerade, was du angesprochen hast, die messianischen Prophezeiungen. Jemand schätzt ja, dass ungefähr 300 sind, die auf den Messias hindeuten, und Jesus hat sie ja alle erfüllt, außer einer, ja. Er ist noch nicht wiedergekommen. Und deswegen haben wir auch diesen Glauben und diese Hoffnung, dass auch das, was noch offen ist, das gibt's ja eben auch, dass sich das auch sicher noch erfüllen wird.
Richtig. Schauen wir uns einen ersten Text an. In der Lektion werden wir in das Jesaja-Buch mitgenommen, in Kapitel 6. Da haben wir eine ganz besondere Vision. Es geht jetzt nicht um die Zukunft, sondern eher, so scheint es ja zumindest, um die Gegenwart. Jesaja wird hier hineingenommen in den Thronsaal Gottes und darf hier die Herrlichkeit Gottes schauen. Sarah, würdest du lesen? Lesen wir die Verse 1 bis 8.
Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeglicher hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich.
Dankeschön. Eine ganz, ganz berühmte Berufungsgeschichte eines ganz großen Propheten, Jesaja. Mich würde interessieren, wer von euch würde so etwas denn gerne selber mal erleben?
Ja, es ist auf jeden Fall beeindruckend. Man weiß, das ist eine wahre Berufung. Mhm. Weil manchmal hat man so eine Gewissheit, ja, Gott beruft mich dafür. Und dann irgendwann, dann kommen die Herausforderungen und dann zweifelt man, na, vielleicht war das Gott. Doch nicht Gottes Berufung, aber hier für Jesaja, das war 100% sicher. Also das ist auf jeden Fall eine sehr eindrückliche Berufung. Ja.
Oh ja.
Auch furchteinflößend, vor allem der Anfang, ja, war sehr schrecklich für ihn auch.
Wir haben da eine Menge an Gefühlen, ja. Wir haben dort sicherlich Staunen, sicherlich Faszination, auf der anderen Seite aber auch Furcht, ja.
Interessant ist es ja, dass es jetzt nicht gleich Kapitel 1 ist, sondern Kapitel 6.
Ja.
Und er hat ja vorher schon gepredigt und hat auch schon ein wunderschönes Lied gesungen, gleich in Kapitel 5 hier über seinen Geliebten, der einen Weinberg hat und so. Das heißt, er hat irgendwo vorher auch schon eine Berufung erfahren, aber noch nicht auf diese Art. Diese Berufung hier scheint tatsächlich eine Vision zu sein, wo ihm auch selber nochmal etwas bewusst wird und wo Gott ihn auch in seinen Dienst nehmen möchte.
Mhm. Wir werden in den nächsten Versen erfahren, die wir jetzt nicht miteinander lesen, wird es eine unangenehme Zeit werden. Seine Arbeit, sein Amt wird kein einfacher sein. Ich frage mich, ob er vielleicht deshalb diese besondere Vision hatte, um, wie du gerade sagtest, Rebecca, eine besondere Bestätigung zu erfahren, an der nicht zu rütteln ist. Mhm. Weil das Werk, das er tut, nicht von dem Erfolg gekrönt sein würde, das man sich vielleicht erhoffen würde.
Mhm. Ja. Es ist trotzdem auch eine tröstliche Vision, weil er kommt in die Gegenwart Gottes. Er empfindet, glaube ich, ganz, ganz stark, dass er ein Sünder ist. Und er erfährt aber auch die Zuversicht, dass ihm vergeben wird und diese Zusicherung. Und es ist ja auch eine Vorbereitung auf noch einen intensiveren Dienst, als er schon hatte. Und da musste er dann nicht mehr zweifeln. Und das mit den Lippen ist auch interessant, ja, weil eben, sage ich mal, ein Prophet, ein Prediger relativ viel spricht.
Richtig. Darüber würde ich gerne einen Moment noch nachdenken mit euch, diesen Vers 5. Da sprach ich, weh mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Hier haben wir Lippen, hier haben wir Augen. Er sieht den König und seine Lippen empfindet er als unrein. Was für einen Zusammenhang könnte es da geben? Wieso gerade die Lippen? Es hätten doch auch die Hände sein können, mit denen man Böses tut. Es hätten die Füße sein können, mit denen man irgendwo an böse Orte geht. Es sind die Lippen, die er anspricht. Und ein Volk von unreinen Lippen, das er anspricht. Das Blut, das sie an den Händen kleben haben, hätte uns doch irgendwie näher gelegen, oder? Was glaubt ihr, warum gerade die Lippen?
Interessant finde ich den Zusammenhang zu Kapitel 5. Weil hier sehr oft von Johannes selber eine Predigt ist. Ab Vers 8 ist das dort Kapitel 5, Vers 8, wo er sehr oft wiederholt, wehe denen. Und da spricht er quasi über das Volk Israel, ja, wehe denen, die ein Haus ins andere und so weiter. Die ganze Zeit wehe denen. Und plötzlich kommt er nach dieser Vision zu dem wehe mir. Da wird ihm scheinbar auch bewusst, er hat ja schon gepredigt. Und wie oft das so ist, ja, er ist ja berufen gewesen, auch die Sünden des Volkes aufzuzeigen. Und plötzlich wird ihm bewusst, der ist ja auch nur einer von ihnen, der auch nicht so vollkommen, nicht so gut ist. Und das kann uns ja auch so gehen. Wir müssen Unrecht vielleicht beim Namen nennen, und sind uns vielleicht bewusst, dass was ich jetzt anspreche oder wenn ich auch als Prediger eine Predigt halte, predige ich ja mir zuerst. Weil wer kann sich schon hinstellen und sagen, dass das Prinzip, was ich da sage oder das Lebensstil und so weiter, dass ich mich selber da komplett dran halte. Mhm. Und das scheint ihm hier bewusst zu werden. Mhm. Die Lippen sind natürlich sein Werkzeug, wo er gebraucht wird zum Predigen. Deswegen hier die Lippen. Ja. Mhm.
Ich denke auch der Zusammenhang zu Vers 3 in Kapitel 6, wo er sieht, die Seraphim, die mit Gott sind, die loben ihn. Also die sagen heilig, heilig, heilig. Ja. Und denkt vielleicht auch drüber nach, was sie als Volk Gottes sagen, tagtäglich. Ja, oder wir auch, das können wir auch auf uns beziehen. Ne? Mhm. Wie voll ist unser Mund vom Lob Gottes? Oder was sprechen wir sonst die ganze Zeit? Mhm. Und hier die Gott am nächsten sind, die können nicht anders, als nur Gott zu loben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so dieses Verständnis, was mache ich mit meinen Lippen? Ne?
Ja.
Und letztlich, das, was wir reden, spiegelt ja nur das wider, was wir denken und was in unserem Herzen ist. Und so geht es eigentlich nicht nur um das Reden, sondern um unsere ganze Gesinnung, unsere ganzen Einstellungen.
Jesus sagt ja auch in Matthäus 12, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Mhm. Er spricht von den Gedanken des Herzens, die sich in den Worten ausdrücken. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Punkt ist, den Jesaja hiermit machen möchte. An den Worten wird erkannt, was im Herzen eigentlich los ist. Die Hände werden es ausführen, die Füße werden dich dorthin bringen. Aber letztlich muss sich in deinem Herz etwas verändern. Jetzt hören wir hier in Vers 6, dass eine glühende Kohle vom Altar genommen wird. Die Lippen werden berührt. Und damit, Vers 7, ist dann auch die Sünde gesühnt. Worauf soll das anspielen? Was bedeutet das, was hier passiert?
Das Bild des Altars ist schon mal interessant. Mhm. Offensichtlich hat er hier einen Blick in das himmlische Heiligtum, würden wir sagen. Und hier ein Seraph, der kommt mit einer Kohle quasi oder mit einer Glut, die ihm jetzt hier an die Lippen gehalten wird. Und die Garantie, damit verbunden natürlich die Schuld genommen, die Sünde gesühnt, ist quasi für ihn so diese Zusicherung, schau, was jetzt aus deinem Munde herauskommen wird, das wird gut sein. Es wird, wie es ja auch, da gibt es ja das Symbol auch in der Offenbarung, ne, dass bei Jesus auch aus dem Mund so ein Schwert herauskommt, ein zweischneidiges Schwert, also das Schwert ist ein Symbol dafür, dass es ein Wort ist, was eben auch mächtig ist, tatsächlich nicht im negativen Sinne Schaden anzurichten, aber Menschen auch bewusst zu machen, wo sie stehen und ihnen auch ins Gewissen zu reden. Mhm.
Feuer hat ja auch in der Bibel oft diese reinigende Wirkung. Und diese Szene hier im Heiligtum, die er sieht, das überwältigt ihn eben. Und mir kommt auch vor, da steckt auch eine Reihenfolge drin. Die Begegnung mit Gott, dann dieses Gefühl der Unwürdigkeit, dann sein eigenes Bekenntnis, weh mir, ich habe unreine Lippen. Und dann die Vergebung, die Zusicherung der Vergebung. Dann kommt das Angebot des Auftrages, würdest du gehen oder wen könnten wir senden? Und dann auch die Zusage von ihm, ja, ich gehe. Und das ist richtig so irgendwie ein Ablauf, finde ich. Und alle wichtigen Punkte, die einfach auch für die Bekehrung eines jeden Menschen eigentlich gelten. Egal, ob das jetzt in so einer Vision stattfindet oder auch durch Bibelstudium oder durch diese Berührung, wenn Gott einen im Herzen berührt.
Jetzt hast du gerade gesagt, es ist ein gewisser Prozessenablauf, der hier gegeben ist, wie das auch bei Menschen heute noch sein kann. Ja. Dann würde ich da jetzt mal die Frage zu stellen, ist es denn möglich, dass wir einen Auftrag Gottes annehmen, vielleicht missionarisch zu arbeiten, ohne dass wir so ein Erlebnis der Scham Gott gegenüber, der Sündenvergebung, sagen wir Bekehrungserlebnis hatten?
Naja, ich glaube, das ist, was der Thomas vorher gesagt hat. Die Kapitel davor, der Jesaja war ja schon tätig. Und danach kam erst diese ganze Bekehrung. Ja. Also er hat Gott schon vorher gedient, hat schon eine gewisse Berufung gehabt. Und deswegen glaube ich schon, dass das auch möglich ist und dass dann, wenn man diese Berufung ausführt, dann auch nochmal eine tiefere Bekehrung stattfinden kann. Mhm.
Also ich würde es mal so sagen, er hat offensichtlich vorher schon ganz klar die Not erkannt und aufgrund dieser Situation in seinem Volk auch den Drang verspürt, hier etwas tun zu müssen. Also zu predigen letzten Endes, auch dann als Prophet tätig zu sein. Und das Ganze ist ein Wachstum. Letzten Endes beginnt es ja bei uns auch, dass wir Jesus kennenlernen. Wir sehen, wenn wir auf ihn schauen, unseren eigenen Dreck. Wir sehen aber auch seine Gnade und sein Angebot, uns zu reinigen, uns anzunehmen, so wie wir sind, uns die Schuld zu vergeben, sodass wir vor ihm sind, als hätten wir nie gesündigt. Und dieses Erlebnis, das trägt uns zu weiteren Schritten, zu weiteren Erfahrungen. Aber es soll uns auch, sag ich mal, zu einer tieferen Erfahrung führen. So wie bei Jesaja eben auch, kann es durchaus sein, dass auch wir immer wieder mal an den Punkt kommen, wo wir so eine Art, sagen wir mal, Reflexion oder eine Standardanalyse machen, wo stehe ich eigentlich in meiner Beziehung zu Gott? Und wo uns dann vielleicht neu bewusst wird, das wäre das Ziel des Ganzen, wie sehr er uns liebt und wie sehr wir ihn brauchen. So dass wir eben nicht auf uns schauen oder uns auf uns selbst verlassen, sondern allein auf ihn. Das ist dieser Prozess hier. Und ich denke, so wie du gefragt hast, das ist ganz, ganz wichtig. Also gerade wenn es darum geht, auch Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, von Gott in seinem Werk gebraucht zu werden, das geht. Man kann natürlich aus eigener Kraft auch so manches schaffen. Aber wir sind ja mitten in diesem großen Kampf. Und da möchte Gott uns in seinem Werk gebrauchen zu seiner Ehre und nicht zu unserer Ehre, zur Verherrlichung seines Namens und nicht zu unserer Verherrlichung.
Ich denke noch an das Beispiel der Jünger. Die hat Jesus ja berufen, sie waren Menschenfischer und dann sagt Jesus zu Petrus, wenn du dich dann mal bekehrst.
Ja.
Und er war aber schon voll im Dienst tätig. Also ich glaube, das ist wirklich in dem Dienst dann später auch möglich, dass dann noch eine tiefere Bekehrung da ist.
Und ich finde es immer schwierig, sich selber eine Aufgabe zu nehmen, gerade im geistlichen Bereich, sondern diese Demut eigentlich zu haben, und nicht zu denken, ja, wenn es einer kann, dann bin's ich. Ja? Ja, so wie die beiden Jünger auch zu Jesus gesagt haben, als er gesagt hat, könnt ihr das? Ja, wir können das. Ja. Und hier sehen wir, dass Jesaja sehr demütig ist, ja, und dann den Auftrag aus Gottes Hand nimmt, in dem Bewusstsein, dass er Gott braucht, um das auszuführen und sich diese Aufgabe nicht selber nimmt, sondern Gott sie ihm geben möchte. Ja.
Jetzt sehen wir hier bei Jesaja, dass der Engel direkt auf seine Sündenlast eingeht. Er schämt sich, er redet über seine Lippen. Der Engel behandelt das Problem dann gleich und sagt ihm dann auch ganz offen, deine Sünde ist gesühnt. Das Ende von Vers 7. Jetzt haben wir es ja heute nicht so, dass wir ständig Engeln begegnen. Ich schätze, dass ihr noch keine direkte Engelbegegnung hattet, zumindest nicht bewusst vermutlich. Ja. Es wäre manchmal schön, man könnte mit seiner Schuld zu Gott kommen und würde hinterher den Zuspruch direkt hörbar, vielleicht sogar wie hier sichtbar haben, ist dir vergeben. Mich würde interessieren, wie ihr in eurem Leben mit Schuld umgeht und wie ihr die Gewissheit der Vergebung erlangt. Dass ihr auch erkennen könnt, es ist mir vergeben.
Also ich bin froh über die Verheißung, die wir in der Bibel haben. Gerade im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Bin froh, dass der Text immer noch da steht. Ja, dass Gott treu und gerecht ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er sie uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist einfach aufgrund des Wortes, so wie es an einer anderen Stelle heißt, wenn wir bitten, dürfen wir glauben, dass wir es empfangen, das ist im Markus-Evangelium, dass wir auch hier diese Verheißung haben, er ist ein Gott, der gerne gibt, der gerne vergibt und keinen Gefallen hat an der Sünde und deswegen sich auch nicht Sünde merken möchte. Und dann können wir zu ihm kommen mit unserer Schuld, ihn darum bitten und im Glauben aus diesem Gebet herausgehen, er hat unsere Sünden genommen. Wir dürfen jetzt vor ihm sein, als hätten wir nie gesündigt.
Das wäre also die Bestätigung durch den Glauben, weil es dort steht und Gott dann auch beim Wort zu nehmen. Ja? Ja.
Und dann auch eben diesen inneren Frieden darüber zu empfinden und zu empfangen auch, dass man nicht dauernd herumzweifelt, ob das jetzt vergeben ist oder nicht, sondern eben einfach mit Gott ins Gespräch kommen, ihm wirklich alles sagen, und sich von ihm eben diesen Frieden auch schenken lassen, diese Vergebung schenken lassen. Und dazu noch, einen Schritt füge ich noch hinzu, diese Vergebung dann auch weitergeben an andere Menschen, so wie uns vergeben wurde. Ja, und ich glaube, niemand von uns vergisst oder kann so leicht vergessen, wie viel einem persönlich vergeben wurde.
Du gerade den Frieden ansprichst, das ist sicherlich auch wichtig, dass man diesen Frieden zulässt.
Ja.
Es kann doch leicht passieren, dass man sich dann wieder einredet, ah, das war so schlimm, das kann doch nicht vergeben sein. Und man bringt das Gleiche immer und immer wieder vor Gott. Und man kann mit der Sache nicht abschließen, trägt selbst eine große Last noch mit sich herum. Und macht letztlich, wenn ich es jetzt sehr, sehr deutlich ausdrücke, Gott zum Lügner, weil man diese Verheißung nicht annimmt, sondern glaubt, dass man nicht gereinigt ist von der Ungerechtigkeit, sondern immer und immer und immer wieder, bis man irgendwann vielleicht mal glauben kann, dass es so ist.
Ja, ich glaube, es ist für uns auch schwer, dass uns einfach vergeben wird, dass wir da nichts dafür tun müssen. Also es liegt schon tief in uns drin, dass wir da irgendwie eine Gegenleistung bringen wollen. Und deswegen, glaube ich, kommt dann auch schnell die Schuld wieder zurück, obwohl wir es eigentlich schon abgegeben haben. Und wir denken, na, wir müssen ja noch etwas leisten dafür. Ja. Also, dass man da wirklich dranbleibt, die Verheißung weiter in Anspruch nimmt, das ist die Hilfe für mich zumindest, dass man da auch rauskommen kann aus dieser Spirale, dass die, ja, die Schuld immer wieder kommt.
Der Schlüssel ist offenbar das Gebet, das Gott offen vorzulegen und zu glauben. Mhm. Ich finde in dem Zusammenhang interessant, dass hier nicht Blut genommen wird zur Vergebung. Hier wird Kohle vom Altar genommen. Sonst reden wir doch immer von dem Blut, wenn es um Vergebung geht. Es hätte ja um Opfer gehen können, irgendwas. Es geht um eine Kohle vom Altar. Der Altar im Heiligtum, der mit Kohlen befeuert wurde, um etwas darauf zu verbrennen, das so an sich nicht brennt, das ist der Räucheraltar, der im Heiligen steht. Der steht aber, wie wir in Offenbarung 8 beispielsweise erfahren, für die Gebete der Heiligen. Weil der Rauch des Räucheraltars, wenn dann das Räucherwerk auf die Kohlen gelegt wurde, aufstieg und hineinzog in das Allerheiligste zum Thron Gottes. Und so, glaube ich, können wir hier sogar so ein bisschen verborgen auch die Gebete erkennen, durch die Sündenvergebung möglich ist. Es sind also keine Wallfahrten. Es ist nicht, dass ich irgendwie Abbitte leiste, indem ich eine Zahlung vollbringe oder was auch immer mache, vielleicht mich selbst kasteihe, Schlaf entziehe, Essen entziehe oder so, sondern es ist das Gebet, mit dem ich zu Christus komme. Im Sinne von 1.
Ich bin jetzt sehr froh, dass du das sagst, weil ich habe mich auch gefragt, von welchem Altar wird die Kohle genommen? Und ich habe für mich so in Erwägung gezogen, ohne das sicher zu wissen, ob die Kohle vom Brandopferaltar genommen wird, wo das Sündopfer dargebracht wird und dann da wieder der Bezug eigentlich, sage ich mal, zum Blut schon da ist und dann hineingebracht wird und zum Jesaja gebracht wird. Ja, ich habe das für mich einfach auch so überlegt, woher wird, von welchem Altar wird die Kohle genommen?
Es wird davon ausgegangen, dass es hier um den Altar geht, ja, was am meisten Sinn macht in dem Zusammenhang. Es wird in der Lektion als nächstes eine ganz andere Textstelle angesprochen. Wir haben jetzt gehört, wie es im Thronsaal Gottes aussehen kann, was ja in der Prophetie auch immer wieder mal Thema ist, beispielsweise in Offenbarung 4. Es geht aber auch um andere Aspekte der Gegenwart Gottes, wenn ich es so formulieren kann. 1. Mose 3 dürft ihr mal aufschlagen. Dort haben wir auch wieder mit Engeln zu tun. Es geht wieder um Gottes Gegenwart. Es geht wieder um Schuld. Da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen und uns ein paar Fragen zu stellen. 1. Mose 3, die Verse 21 bis 24. Thomas, würdest du lesen?
1. Mose 3, Vers 21. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
Uns allen ist diese Geschichte gut bekannt. Es wäre sicherlich schwer, eine Zahl anzugeben, wie oft wir das schon gelesen oder davon etwas gehört haben. Ihr habt euch sicherlich schon mal in die Situation hineinversetzt, euch gefragt, wie es euch gegangen wäre. Das würde mich interessieren. Was glaubt ihr, wenn ihr Eva bzw. Adam gewesen wärt, wie wäre es euch gegangen, das hier mitzuerleben?
Ich glaube, ein großes Schuldgefühl und so das Gefühl, dass der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Ich weiß ja nicht, wie es draußen ausgesehen hat, außerhalb des Gartens. Aber es war auf jeden Fall ein Riesenkontrast. Und das zu verstehen, jetzt kann ich da nicht mehr zurück zu dem, was Gott eigentlich für mich geschaffen hat, das, ja, muss schon sehr schwer gewesen sein, das zu akzeptieren.
Ja, ich meine, die Fälle hier in Vers 21, die beschrieben werden, hat mir jemand so schön beschrieben, das war quasi der erste Tod, der geschehen ist. Gott legt jetzt selber Hand an ein Tier, was er geschaffen hat, und dieses Tier wird quasi geopfert wegen dem, was Adam und Eva getan haben. Und dadurch wird ihnen dann auch Kleidung bereitet. Ein schönes Symbol auch für das Kleid seiner Gerechtigkeit, was er uns schenkt. Und ihnen auch einen Weg gezeigt, wie sie herauskommen und wie ihnen dieser Weg der, also wie ihre Sünde, ihre Schuld vergeben werden kann. Gleichzeitig müssen sie aber das Paradies verlassen. Und ich kann mir schon vorstellen, wie es auch beschrieben wird so schön, dass wenn sie dann sehen, wie plötzlich was verfällt, ja, eine Blume, die sie plötzlich nicht mehr erhalten, sondern die Blume verwelkt. Und es gibt plötzlich Blätter, die verwelken und andere Dinge bis hin, das sehen wir dann in Kapitel 4, wo sie dann auch eines ihrer Söhne verlieren. Mhm. Oder eigentlich ja beide, ja, der keine geht ja dann weg und der Abel ist erschlagen. Alles solche Dinge, die sie jedes Mal daran erinnert, was sie da getan haben. Das war sicherlich schon schwer.
Ja. Du gerade sagst, es erinnert sie. Du sprichst auch von dem Gewand, von dem Kleid. Das tragen sie auf ihrer Haut. Und jedes Mal, wenn sie das sehen oder spüren, wird ihnen bewusst gewesen sein, da ist das erste Mal tot in dieser Welt eingekehrt. Sie tragen die Zeichen ihrer eigenen Schuld. Mhm. Sie tragen die Zeichen des Todes ständig an ihrem Leib. Das war bestimmt nicht einfach.
Und vielleicht auch die Herausforderung zu sehen, wie die Tiere und die Pflanzen und alles darunter leiden unter was sie getan haben. Also, dass man das über andere bringt, ist ja noch mal schlimmer.
Ja.
Über sich selbst ist schon schlimm genug, aber wenn man sieht, dass andere darunter leiden, ist es schon eine schwere Schuld.
Und das dann fast 1000 Jahre lang. Im Fall von Adam, ich schätze, Eva hat auch etwa so lange gelebt. Ja. Ich denke, die wären manchmal froh gewesen, sie hätten nur 70, 80 Jahre gelebt, wie wir heute. Ja. 1000 Jahre lang und 7 Generationen mitzuerleben, wo es von Generation zu Generation schlimmer wird unter den Nachfahren. Das sind alles deine Kinder, bist mit allen blutsverwandt. Und zu sehen, was die sich antun gegenseitig. Und du weißt, wir hätten alle glücklich in dem Paradies, das immer noch zu sehen ist, leben können. Das war bestimmt nicht einfach. Wenn wir uns das hier ansehen, ist ja auch ein bisschen was vielleicht ein bisschen was merkwürdig klingt. Ich denke jetzt vor allem in Vers 24, die Flamme des zuckenden Schwertes. Ich habe mal nachgeschaut, was der adventistische Bibelkommentar dazu sagt. Und dort wird dann beschrieben, dass es hier um die Gegenwart Gottes wohl geht, die wie ein flammendes Schwert dort sich niedergelassen hat. Ehren White beschreibt auch in Wie alles begann, Seite 41, 42, dass dort die Gegenwart Gottes war und dass die ersten Menschen dorthin kommen konnten, um ihm zu begegnen. Jetzt haben wir also zweierlei. Einerseits ist das offenbar der Ort, an dem man Gott begegnen kann. Er sucht immer noch Nähe zu den Menschen. Andererseits die Cherubim, die verhindern, dass man in den Garten hineinkommt. Stellt euch mal vor, ihr kommt jetzt dorthin, es sind schon ein bisschen vergangen, vielleicht ein paar Jahre seit dem Sündenfall, und ihr geht wieder zu den Toren des Paradieses. Ihr erlebt dort Gottes Herrlichkeit, ihr seht aber auch, da dürfen wir nicht rein. Was glaubt ihr, was Gott damit sagen wollte? Welche Lehre geht es ihm hier? Was will er den Menschen damit zeigen? Den Menschen der nächsten 10 Generationen bis zur Sintflut hin immerhin, solange war der Garten ja noch auf Erden.
Amen.
Bitte, bitte.
Einerseits seine Heiligkeit, er zeigt dadurch seine Heiligkeit und auch die Unvereinbarkeit zwischen dem Heiligen und dem Sündhaften. Und das andere aber, was ich mir auch vorstelle, wenn sie dorthin kommen und sich erinnern, wie das war im Garten Eden, diese Sehnsucht, dass die gewachsen sein muss, wir wollen wieder dorthin, wir wollen wieder zurück. Mhm. Und zu wissen, dass Gott schon einen Plan erdacht hat durch die Verheißung, dass das wieder möglich wird, diese Wiedervereinigung. Ich kann mir vorstellen, die Tatsache, dass der Garten Eden noch da war, hat auch die Sehnsucht vertieft. Wir wollen wieder dorthin. Aber nicht nur, auch das Leid, wir haben es verschuldet und die Heiligkeit, Heiligkeit Gottes, wie groß diese Heiligkeit ist. Ja, so, es sind wirklich, ja, eine Mischung. Es ist eine Mischung von Gefühlen.
Natürlich, klar. Und wir sehen, dass das Ganze dann auch Konsequenzen hat.
Ja.
Manche würden ja sagen, ja, Gott hätte ja einfach vergeben können. Und das Opfer ist ja geschehen. Ja, und dann ist vergeben und dann bleiben sie wieder im Paradies und dann geht's halt weiter wie vorher. Aber es ist eben was mit dem Menschen geschehen. Dieser Sündenfall hat den Menschen verändert. Und Gott hat einen Plan, den hat er schon angekündigt, dort in Vers 15, Kapitel 3, dass hier eine Feindschaft gesetzt wird und dass dann aber jemand kommt, der den Kopf der Schlange zertritt. Und erst das musste geschehen, damit der Weg zum Paradies wieder möglich war. Und das sollten auch die Menschen erkennen und verstehen. Ja, sie haben natürlich durch das, was sie getan haben, den Weg zum Baum des Lebens nicht mehr. Dadurch vergeht auch ihr Leben. Am Anfang haben sie noch lange gelebt, aber dann wird das Leben immer weniger. Und es sollte ihnen eben auch bewusst gemacht werden, da braucht es dann noch ein größeres Opfer, damit dieser Weg wieder möglich ist.
Ich finde es interessant, dass Ellen White dann auch zu dieser Situation beschreibt, dass Abel verstanden hat, dass Gott die Eltern vertrieben hat. dass keines aber partout nicht verstehen wollte, sondern seinem Herzen rebellierte, gerade weil er den Garten immer wieder sah. Dort kam man ja hin, um anzubeten, dort haben sie die Opfer dargebracht. Und kein war so verärgert, dass Gott so kleinlich ist, dass er jetzt nicht mehr dort rein kann, dass er das falsche Opfer dargebracht hat. Das finde ich auch interessant, denn dieser Garten Eden steht offenbar für eine gewisse Erkenntnis des Heilsplanes Gottes, auch dafür, dass du dich entscheiden musst, ob du anerkennst, wie Gott mit Schuld umgeht. Mhm. Abel hat es anerkannt, Kain hat es nicht anerkannt und bei beiden führen die Wege komplett auseinander. Mhm. Ich frage mich, wie diese Welt heute aussehen würde, wenn der Garten Eden noch sichtbar wäre. Mhm. Einfach mal eine hypothetische Frage. Hättet ihr das gerne? Glaubt ihr, es täte dieser Welt gut, wenn der Garten Eden noch existieren würde? Zumindest, dass man ihn von außen sehen könnte?
Hätten wahrscheinlich schon so manche Versuche unternommen, da reinzukommen.
Mhm. Ja. Mir ist auch der Gedanke gekommen, ich hätte Angst und Bange um diesen Garten, was die Menschen damit machen würden oder sich bemühen würden zu machen. Mhm. Und andererseits, es ist alles im Wort Gottes beschrieben. Auch wenn er nicht wirklich hier mehr auf Erden ist, kann man hier nachlesen. Und so ist er auch noch ein Stück weit hier.
In der Erinnerung zumindest. Aber so handfest, dann könnte doch, denke ich mir, keinen Atheisten geben. Du könntest doch sagen, hey, geh doch hin. Also, geh zu den Cherubim, redet mit ihnen. Schaut euch doch den Garten an, dann wisst ihr, das ist nicht einfach nur eine Legende, ein Mythos, irgendeine Fabel da. Nein, das hat es tatsächlich gegeben. Das ist wirklich passiert.
Aber selig sind die nicht sehen, doch glauben.
Von uns wird mehr Glaube erwartet, als von den ersten Leuten damals, die es noch selbst erlebt haben.
Das ist ein anderer Glaube.
Aber ich muss schon gestehen, so manches Mal, gerade die Zeit vor der Sintflut, denke ich mir, die muss auf ihre Weise brutal und schrecklich gewesen sein. Aber auch diese Nähe zu Gott noch, ihn dort noch sehen zu können oder ihm begegnen zu können, den Garten noch zu haben, noch bis in die siebte Generation mit unseren Ureltern reden zu können, die im Garten gewesen sind, die Gott noch persönlich kennengelernt haben. Ich fände das so spannend. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass die ersten 6 Kapitel der Bibel nicht 6, sondern 60 Kapitel wären, bevor die Sintflut kommt, dass sie noch viel mehr darüber wissen würden. So dass ich mir denke, wenn der Garten Eden heute noch da wäre, ich würde vermutlich mein Zelt davor aufschlagen, würde versuchen, so einen Blick da hinein zu erhaschen und einfach die Vorfreude auch am Leben zu erhalten. Weil wenn du das siehst, da waren wir einmal, wie schön, der muss ja wunderschön gewesen sein. Gott, der Schöpfer in all seiner Kreativität und seinem Sinn für Ästhetik, dieser Garten muss ja beispiellos gewesen sein. Ich glaube, ich würde da gar nicht weg wollen und würde mir sagen, oh, was freue ich mich drauf. Eines Tages darf ich mal wieder durch dieses Tor da hineingehen, in diesen Garten. Andererseits glaube ich, dass es gottlose Menschen ihre Gottlosigkeit noch viel weiter treiben würden, weil sie ganz offen rebellieren müssten. Mhm. So wie es vor der Sintflut geschehen ist. Was glaubt ihr, warum Gott den Garten überhaupt hat bewachen lassen?
Na gut, das wird uns ja im Text gesagt, dass sie jetzt keinen Zugang mehr haben zum Baum des Lebens, weil sie gesündigt haben, sonst wären sie ja quasi so wie unsterbliche Sünder. Ja. Mhm. Aber es gibt keine unsterblichen Sünder. Mhm.
Da wird uns eben in dieser Hinsicht auch noch etwas ganz deutlich gesagt über den Sünder und ewiges bzw. nicht ewiges Leben. Ja. Hier wird ganz klar gemacht, jeder könnte das verstehen. Mhm. Auch wenn sie nicht sofort getötet werden, ewig leben werden sie auch nicht. Mhm. Sie brauchen den Zugang. Du hattest vorhin angesprochen, ganz am Anfang, Offenbarung 21, in Kapitel 22 hören wir dann wieder von diesem Baum des Lebens. Der wird wieder da sein. Wir werden Zugang haben und darüber haben wir wieder ewiges Leben. Es gibt eine Lektion, noch ein paar andere Texte, die betrachtet werden. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich möchte nur gerne noch über eines sprechen. Wir haben auch nicht mehr die Zeit, das miteinander zu lesen. Aber schon hier in 1. Mose 3 haben wir einen Akteur, der dieses ganze Elend über die Menschheit bringt. Das ist die Schlange. In Hesekiel 28 ist uns gut bekannt, wir lesen es jetzt nicht miteinander, ich möchte nur ein paar Fragen dazu stellen. In Hesekiel 28 sehen wir dann, hören wir etwas mehr über Satan. Wir hören, dass er das Siegel der Vollkommenheit gewesen ist, dass er wunderschön gewesen ist, dass aber dann auch Sünde an ihm gefunden wurde. Wir erfahren also etwas mehr über ihn und doch ist es ja auch irgendwie faszinierend, dass die Bibel sich fast ausschweigt über ihn. Wir hören nicht allzu viel von ihm. Das würde mich noch interessieren, wenn wir über Prophetie reden. In der Prophetie wird ja der große Kampf in besonderer Weise dargestellt. Wir erhaschen einen Blick hinter den Vorhang in das Unsichtbare hinein. Mich würde interessieren, für wie wichtig haltet ihr denn dieses Wissen über Satan, über seinen Ursprung, über sein Wesen, damit wir Prophetie richtig verstehen können? Wie elementar ist das? Könnten wir auch ohne Wissen über ihn die Symbole richtig deuten?
Das glaube ich ja nicht. Dieses Wissen über ihn hilft uns so ein Stück weit zu erkennen, was ist da hinter den Kulissen. Wir nennen es ja den großen Kampf. Und das gibt uns eine wichtige Antwort, gerade auch auf diese Frage, woher kommt all das Leid? Woher kommt all das Böse? Gerade auch das Gleichnis mit dem Bauern, der den guten Samen sät und dann kommt der Feind und sät das Unkraut. Und die große Frage von den Knechten soll man schon gleich ausreißen. Und die Antwort kommt, lass beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Das hilft uns ein Stück weit auch zu erkennen, was ist Gottes Plan, was ist Gottes Absicht und wo stecken wir mittendrin. Mhm. Ich denke schon, dass es uns sehr hilft. Und auch manchmal, vielleicht nicht in allen Dingen, aber manchmal auch hilft, gewisse Dinge, die passieren, besser zuzuordnen.
Wir sehen in der Prophetie immer wieder den Kampf zwischen Gut und Böse. Es wäre schwer, das Böse zu identifizieren, wenn es nicht auch einen Namen bekommen würde, Satan. Jetzt gibt es ja heute aber auch viele Menschen, die trotzdem behaupten, dass Satan, der Teufel der Bibel, nichts anderes als ein Symbol sei. Ein Bild für das Böse, das im Menschen ist. Was würdet ihr darauf sagen?
Wir haben da in Hesekiel 28 deutlich den Hinweis, dass er von Gott geschaffen wurde. Mhm. Und dadurch muss er auch existieren. Mhm. Ja, nicht nur als Symbol.
Mhm. Wir hören sogar, dass er ein Cherubim war, ein Engel.
Ja.
Wir hören, dass er sehr intelligent und sehr schön ist, dass er dann abgefallen ist. Wir hören etwas zu seiner Biografie. Mhm. Die Details, die wir dort haben, noch an anderen Stellen, die legen sehr nahe, dass es keine Metapher ist. Die geben uns ja auch eine Erklärung dafür, warum in dieser Welt so vieles nicht so läuft, wie es doch eigentlich müsste. Wir spüren ja alle das Böse, das im Menschen ist, das Ungute im Miteinander. Wir fühlen es ja nicht wohl damit. Da stimmt ja was nicht.
Ich glaube, die Herausforderung ist, wenn das Böse nur noch symbolisch ist, ist dann plötzlich Jesu Tod und Vergebung das auch alles nur noch symbolisch. Ja? Also dann irgendwann fängt man daran an, auch anzuzweifeln.
Mhm. Erlösung und Erlöser werden vielleicht dann auch nur ein Sinnbild dafür, dass ich ein besserer Mensch werden sollte oder könnte.
Ja.
Ja, und das wird alles auf einmal nicht mehr greifbar. Dann haben wir eben nicht mehr ein Paradies, das verloren ist und eines, auf das wir uns wieder freuen, ein Baum des Lebens, der uns wirklich ewiges Leben gibt. Das alles wird auf einmal nur noch schwammig, ungreifbar. Mhm. Und der Glaube, der ja wirklich mit historischen Realitäten zu tun hat, dafür auch die Prophetie, dass wir wirklich wissen, das ist ein Anker in der Zeit, in der Geschichte. Gott macht sich erlebbar in der Geschichte. Das alles wird auf einmal nicht mehr greifbar. Es ist nicht mehr wirklich da, es ist dann vergeistigt. Ich denke, das ist eine wichtige Lehre, die wir auch mitnehmen können aus der Lektion von dieser Woche, dass es eben reale Zustände sind, die uns hier gezeigt werden, dass es reale Erfüllungen geben wird von den Prophetien, die noch ausstehen, dass wir es mit realen Wesen zu tun haben, wenn wir von Engeln sprechen, mit einem realen Paradies, zu dem wir zurückkehren und mit einem realen Gott, der Fleisch geworden ist in Jesus Christus. Das sind alles Dinge, die in der Prophetie auf einmal in einer höheren Weise auch wieder aufleben und uns bewusst machen. Da gibt es einen Kampf in der unsichtbaren Welt, der in der sichtbaren Welt sich abbildet. Und dieser Kampf wird eines Tages auch gut zu Ende gehen.
Ja.
Ich danke euch für eure Teilnahme. Es hat Spaß gemacht, mit euch darüber nachzudenken. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass es auch euch viel Freude bereitet hat. Wenn ihr noch Dinge, noch Aspekte, noch Gedanken habt zu den Texten, die wir miteinander betrachtet haben, wir würden uns freuen, wenn ihr da einiges auch in die Kommentare reinschreibt. Vielleicht auch die ein oder andere Frage, die ihr noch habt. Vielleicht wird es uns möglich sein, in noch einer der nächsten Aufnahmen darauf einzugehen. Gottes Segen wünsche ich euch, auch euch hier. Und bevor wir auseinandergehen, wollen wir miteinander noch beten. Rebecca, darf ich dich bitten?
Ja, lieber Vater, wir möchten dir so herzlich danken, dass du uns Prophetie gegeben hast, dass du uns so viele Dinge in der Zukunft vorhergesagt hast, dass du unseren Glauben stärken kann, dass wir aber auch in die Vergangenheit sehen können und sehen, wie Menschen Fehler begangen haben, falsche Entscheidungen getroffen haben und dass trotzdem deine Gnade und deine Liebe immer da ist. Möchte ich bitten, dass das in unserem Leben persönlich immer wieder stärker wird, dass unsere Bekehrung auch Tag für Tag auch noch stärker und tiefer wird und dass wir uns wirklich ganz an dich klammern können und wissen, dass du auch unsere Lippen reinmachen kannst, so wie du sie auch bei Jesaja reingemacht hast. In deinen Namen. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.